Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Heute ist der 19. August 2025 und es geht um Überwachung und um Überwachungssoftware. Ich kann meinen eigenen Garten wieder überwachen, ich kann auf die Idee kommen, meinen Nachbarn zu überwachen oder die Straße. Öffentliche Stellen können wieder Überwachung einsetzen, private Unternehmen können wieder Überwachung einsetzen. Es gibt extrem viele Anwendungsfälle, es gibt unterschiedliche Regelungen, wann und wie Videoüberwachung eingesetzt werden kann. Wir wollen heute ein kleines bisschen genauer hinsehen, ein wenig sortieren, aber vor allem über Videoüberwachung durch öffentliche Stellen sprechen. Das mache ich heute natürlich wieder mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Professor Dr. Tobias Keber.
Hallo zusammen.
Und zu Gast ist heute auch die Leiterin der Abteilung Inneres, Videoüberwachung und Verkehr, Elisabeth Braunjäger. Ihr Team kümmert sich um alle Fälle, wenn Videoüberwachung stattfindet. Hallo Elli.
Hallo.
Ich freue mich, dass du da bist, liebe Elli. Und das Thema Videoüberwachung oder Überwachung ist ja ein Riesenthema. In unserem aktuellen TB im Tätigkeitsbericht Datenschutz sind einige Fälle benannt. Da sprechen wir darüber. Verlinken wir auch, kann jeder sich anschauen. Heute möchten wir, wie gesagt, so ein bisschen genauer schauen und uns auch mal mit der Frage beschäftigen, wie funktioniert das mit der Videoüberwachung, insbesondere im öffentlichen Raum, bei öffentlichen Stellen. Und deswegen wollte ich einmal ehrlich vielleicht mit dir anfangen. Kannst du uns ein bisschen erstmal eine Einordnung geben, weil das ein Riesenthema ist, dass wir so ein bisschen alle auf demselben Stand sind und dann gucken wir mal ein bisschen genauer hin.
Ja, das mache ich sehr gerne. Videoüberwachung ist tatsächlich ein sehr aktuelles Thema. Es ist in der öffentlichen Diskussion omnipräsent. Gerne wird von Videoüberwachung von der Politik als Allheilmittel gesprochen, als Mittel für mehr Sicherheit, gegen Gewalt, gegen Sachbeschädigung, Müllverschmutzung etc. Und dabei wird immer suggeriert, dass die Videoüberwachung gesellschaftlich akzeptiert sei, beziehungsweise dass der Bürger das sogar einfordere.
Dann müsste es ja eigentlich gar keine Beschwerden mehr geben rund um die Videoüberwachung.
Genau, das ist nämlich gerade nicht so. Also wir stellen fest, dass die Bevölkerung doch eine große Sensibilität für das Thema hat und auch ein Störgefühl entwickelt. Und das können wir empirisch an unseren Zahlen nachweisen, weil wir eine extreme Steigerung der Zunahme der Beschwerden in Fällen von Videoüberwachung haben. Wir haben im gesamten Jahr 2024 insgesamt 445 Beschwerden gehabt und haben jetzt Mitte August schon über 470 Beschwerden allein, was das Thema Videoüberwachung betrifft. Also daran sieht man, dass die Sensibilität deutlich ansteigt und dass die Leute sich auch tatsächlich gestört fühlen. Das ist aber nicht nur ein Trend, der hier in Baden-Württemberg ist. Wir sind im Arbeitskreis Videoüberwachung von der Datenschutzkonferenz und auch die anderen Aufsichtsbehörden berichten von ähnlichen Zahlen. Also überall, gerade aktuell haben wir nachgefragt, überall steigen die Zahlen der Beschwerden an.
Nicht nur in der Videoüberwachung, sondern übergreifend. Also wir laufen in diesem Jahr von im letzten Jahr 4.000 Beschwerden auf die 6.000 zu.
Okay. Ja, das ist eine erhebliche Steigerung, ne? Und beim Videoüberwachungsthema kann ich mir vorstellen, es gibt so viele Bereiche, wo das eingesetzt wird, aber also so eine Videoüberwachung oder eine Videokamera ist ja auch relativ einfach zu beschaffen, ne? Was ist so?
Genau,
liegt das auch daran?
Wir denken auch, das ist ein Teil des Problems natürlich. In den vergangenen Jahren wurden die Kameras immer günstiger, leichter verfügbar, einfacher in der Handhabung. Und dazu kommt auch noch, dass viele Kameras mit dem Handy verbunden sind, übers WLAN gehen, übers Internet gehen und über die Handys dann steuerbar sind. Dann kann man sie von überall einsehen. Wenn ich im Urlaub bin, ist es ja ganz geschickt. Dann kann ich mal gucken, was die Katze gerade frisst oder wie auch immer. Und das hat dazu geführt, dass Videoüberwachung wirklich omnipräsent ist in unserem Alltag und in dem Beschäftigtenverhältnis, im öffentlichen Raum, in der Gastronomie, im Freizeitbereich. Also es gibt fast keinen Bereich mehr, bei dem nicht in irgendeiner Form Video überwacht wird, ob es jetzt zulässig ist oder auch nicht, aber es wird sehr, sehr stark eingesetzt. Da haben wir natürlich auch angefangen, wir sind da die Verantwortlichen, die Polizei, andere öffentliche Stellen, aber auch eben Unternehmer oder ganz normale Privatpersonen, die das einsetzen für sich.
Ja, die Technik wird immer smarter, günstiger, kann mehr, potenziell auch invasiver. Ich habe mich zuletzt unterhalten mit unserem Leiter der Bußgeldstelle, weil dort auch viele Fälle rund um illegale Videoüberwachung liegen. Und was dann schon interessant ist, einfach mal zur Kenntnis zu nehmen, dass wenn man eine Videoüberwachungskamera sich anschafft, dann würde man was machen? Man schaut sich Produkttests an. Und dass selbst große und seriöse Entitäten, die solche Produkttests machen, dann ganz viel schreiben, was die Kamera kann, welche Features die hat, welche Speicherkapazität die SD-Karte hat und so weiter. Ob man die dann überhaupt datenschutzkonform betreiben kann, bestimmte Formen, also gerade bei Kameras, die in Autos angebracht werden, also die sogenannten Dashcams, das ist überhaupt gar kein Kriterium für einen Testsieger zum Beispiel. Und da würde ich doch sagen, naja, also wenn man das gar nicht datenschutzkonform betreiben kann, eine Dashcam, wie kann es dann ein hervorragendes Produkt sein?
Und das kann ja Geld kosten, ne? Wenn ich eine Dashcam benutze, die ich nicht benutzen sollte, jedenfalls so, wie sie dann fälschlicherweise benutzt wird. Ja. Elli, kannst du ein paar Beispiele nennen? Du hast jetzt sozusagen so viele Felder aufgemacht.
Also ich hätte noch gern einen Punkt, den ich sagen würde, der ganz vielen NutzerInnen auch gar nicht bewusst ist. Also weil einige der Kameras, die haben durchaus auch die Problematik, dass Kameras, die mit dem WLAN verbunden sind oder mit dem Internet so verbunden sind, dass die unter Umständen offen im Internet streamen. Das heißt, und das Wissen, das ist den NutzerInnen nicht bewusst. Das ist zum Teil aufgrund von einer Fehlkonfiguration oder von den Sicherheitsstellungen der Anbieter so eingestellt. Und dann kann nicht nur man selbst drauf zugreifen, sondern möglicherweise eben auch jeder und vielleicht auch jemand, der keine guten Absichten hat. Und ein anderes Problem, das tatsächlich auftreten kann, ist, dass WLANs von Dritten relativ einfach deaktiviert werden können. Das heißt, ich denke, ich bin im Urlaub und habe alles im Griff zu Hause, meine WLAN-Kamera, und die Kamera wird ausgeschaltet von Dritten. Das können sich natürlich dann auch Kriminelle zu Nutzen machen. Also es ist nicht immer alles nur, weil ich eine weitere Möglichkeit habe, was zu nutzen, kann es durchaus sein, dass das hohe Risiken auch birgt.
Und das heißt, wenn ich eine Videokamera habe, um mein eigenes Zuhause zu filmen, was absolut okay sein kann, natürlich, dann sollte ich auch darauf achten, dass es tatsächlich möglich ist und mich nicht sozusagen fälschlicherweise auf was verlasse, was ich dann im Urlaub gar nicht mehr checken kann. Ne? Also wenn man es schon macht, dann muss man auch darauf achten, dass es ordentlich gemacht
wird. Genau, die Sicherheitseinstellungen von der Kameras im Internet sollte man tatsächlich auch nochmal überprüfen.
Haben wir gleich einen Service-Tipp mitgegeben, ist doch prima. Das ist ich würde gerne jetzt über Videoüberwachung im öffentlichen Raum sprechen. Du hast gerade, Elli, ein paar Beispiele genannt. Wo kommt das zum Einsatz, diese Videoüberwachung im öffentlichen Raum? Überall im Stadtraum oder gibt es da exponierte Stellen? Was spielt da eine Rolle?
Ja, es gibt verschiedene Beispiele, bei denen Videoüberwachung eingesetzt werden kann, soll, dürfte. Zum Beispiel Videoüberwachung rund um den öffentlichen Raum beim Bahnhof. Das ist immer wieder ein Thema. Da sind immer wieder Städte oder auch Kommunen, die das anfragen, die Polizei. Und da muss man eben ganz genau auch schauen. Es gibt nicht die Rechtsgrundlage für die Videoüberwachung von öffentlichen Stellen, sondern man muss immer gucken, wer ist der Verantwortliche, in welchem Bereich soll Videoüberwachung eingesetzt werden und zu welchem Zweck. Und je nachdem gibt es eben dann unterschiedliche Rechtsgrundlagen. Da haben wir das Polizeigesetz zum einen, dann haben wir Baden-Württemberg, dann haben wir das Landesdatenschutzgesetz, die Norm von der Videoüberwachung hat. Dann gibt es aber auch andere Gesetze. In der Justiz gibt es Vorschriften für die Videoüberwachung. So ist es doch umfänglich oder in verschiedenen Rechtsregimen einfach geregelt. Und man muss sich dann immer ganz genau im Einzelfall angucken, wer ist die verantwortliche Stelle, zu welchem Zweck und mit welcher Rechtsgrundlage will ich es einsetzen.
Also es gibt keinen One-Size-Fits-All-Ansatz bei der Rechtsgrundlage. Jetzt kann man das natürlich kritisieren und kann sagen, ja, ist aber kompliziert. Warum ist das denn so schwierig? Weil die Videoüberwachung zunächst mal grundsätzlich ein Instrument ist, das grundrechtssensibel ist. Und weil das Erfordernis besteht, dass ich das sachgerecht adressiere. Ich kann das durch ein Gesetz legitimieren, aber das muss für den entsprechenden Use Case zugeschnitten sein. Und zugeschnitten sein heißt eben, für verschiedene Aspekte muss es konkret zugeschnitten sein. Und deswegen sind es dann eben am Ende des Tages mehrere, die man hier potenziell durchsehen muss.
Im Polizeigesetz haben wir in einer Vorschrift verschiedene Möglichkeiten geregelt. So haben wir zum Beispiel bei Großveranstaltungen, wenn aus der Großveranstaltung ein besonderes Gefährdungspotenzial sich ergibt, kann unter bestimmten Voraussetzungen Videoüberwachung eingesetzt werden oder wenn ein Kriminalitätsschwerpunkt vorliegt, wenn an einem bestimmten Ort, der sich im Stadtbereich gravierend von dem umliegenden Stadtbereich abhebt und noch eine Prognose gestellt werden kann, dass da auch zukünftig Straftaten oder erhöhte Kriminalitätsbelastung ist, dann kann unter bestimmten Voraussetzungen dort auch Videoüberwachung eingesetzt werden. Aber wie gesagt, da kommt es auch immer, man muss das immer im Einzelfall bewerten, man muss dann dort auch die Straftaten, also das Aufkommen von Straftaten bewerten.
Macht die Polizei das? Also wer sagt Kriminalitätsschwerpunkt? Sag ich das? Sagst du das? Sagt das die Polizei? Wer bewertet diesen Kriminalitätsschwerpunkt?
Das ist ein objektivierbarer Kriminalitätsschwerpunkt, der ergibt sich aus den polizeilichen Datenbeständen. Das ist also nicht gefühlt, ist der Bahnhof ein unsicherer Raum, sondern ich muss da schon schauen, finden da tatsächlich Kriminalität statt, zum Beispiel so Straßenkriminalität, Drogenhandel, Gewaltdelikte und hebt sich dieser Bereich auch nochmal gravierend vom umgebenden Raum ab.
Okay, das heißt also, wenn es einen Kriminalitätsschwerpunkt gibt, wo die Polizei sagt, das ist ein Kriminalitätsschwerpunkt, das ist mit Zahlendaten hinterlegt und die Prognose, das heißt absehbar wird es nicht besser.
Genau.
Dann kann es möglich sein, dass dort eine Videoüberwachung stattfinden kann. Das gilt dann für den Bereich, wo dieser Schwerpunkt ist. Das heißt nicht, drei Straßen weiter darf ich die Kamera aufstellen, sondern nur da, wo ich diesen Schwerpunkt...
Genau.
Okay.
Genau. Und dann kann es auch sein, dass man schaut, wann finden denn die Straftaten statt? Also, dass man sagt, also morgens von 9 bis 12 ist niemand auf der Straße, unter der Woche auch nicht so, aber zum Beispiel am Wochenende, abends von 16 bis 2 Uhr oder so. Und dann sollte die Videoüberwachung genau auch auf diesen Bereich beschränkt werden.
Kann man in Stuttgart auf dem Schlossplatz sehen, da sind so Schilder angebracht, da steht die Uhrzeit drauf. Das sind so Gründe, weil der Schwerpunkt ist nicht mittags um 12, sondern festgestellt, sondern in den Abendstunden. Und deswegen ergibt es Sinn zu sagen, dann auch die Kamera nur zu diesen Uhrzeiten. Und dann kommt hinzu, bei Demos und solchen Geschichten, Versammlungsfreiheit, anderes Grundrecht, muss man dann auch entsprechend berücksichtigen.
Ne? Genau, ja.
Anderes Beispiel, was immer wieder kommt, ist, darf ich Mülltonnen mit Videokameras kontrollieren? Müll. Immer ein heißes Thema, ist aber kein Polizeigesetz oder ist es doch Polizeigesetz?
Nee, das ist nicht Polizeigesetz, sondern das ist in § 18 Landesdatenschutzgesetz geregelt oder eben auch nicht geregelt. Also die Möglichkeit, Müllcontainer zu überwachen, das ist tatsächlich schwierig nach dem Landesdatenschutzgesetz, aber da gibt es eine Landtagsanfrage dazu aus dem Jahr 2024 und da hat sich das Innenministerium tatsächlich ganz schön mit dieser Problematik und mit den Fragen auseinandergesetzt und ist auch ganz schön die Voraussetzung dargelegt. Das werden wir am besten nachher noch verlinken.
Ja, guter Tipp, machen wir. Kann man dann nachlesen und sich informieren. Da steht dann auch relativ viel drin. Um die Unterscheidung fand ich jetzt ein gutes Beispiel, zu sagen, die Polizei darf einen Kriminalitätsschwerpunkt. Dann gibt es aber noch das Landesdatenschutzgesetz. Da haben wir schon mal zwei rechtliche Grundlagen.
Ja, und vielleicht an der Stelle auch zur Erläuterung, weil das manchmal in der öffentlichen Debatte dann heißt, oh, bei euch im Ort X ist das nicht machbar, aber meine Schwiegermutter, die wohnt im Ort Y im Bundesland Z und da ist das alles kein Problem. Die Landesdatenschutzgesetze sind zum Teil tatsächlich gerade an dieser Stelle unterschiedlich.
Darf ich als privates Unternehmen Videoüberwachung im öffentlichen Raum machen oder ist das dem Staat vorbehalten?
Also im öffentlichen Raum ist Videoüberwachung grundsätzlich dem Staat vorbehalten. Da gibt es vielleicht kleinere Ausnahmen, Randbereiche, die noch mitgefilmt werden können. Aber grundsätzlich ist es dem Staat vorbehalten, ja. Ja, also wir können vielleicht ein ganz gutes Beispiel bringen. Da haben wir alle Rechtsgrundlagen mit dabei. Das Beispiel rund um den Bahnhof, das ich vorher schon mal angeführt habe. Ich habe Bahnhof selbst, also von der Bahn betrieben. Da hat die Rechtsgrundlage für die Videoüberwachung die Bundespolizei im Bundespolizeigesetz zum Schutz des Bahnhofes. Dann habe ich den Bahnhofsvorplatz, da ist möglicherweise ein Stück entfernt noch ein Busbahnhof, das ist öffentlicher Raum und da ist, wie ich vorher schon gesagt habe, kann sein, dass da die Kriminalitätsbelastung höher ist, tatsächlich ein Kriminalitätsschwerpunkt, das auch weiterlaufen kann, da könnte dann die Polizei und es kann sowohl die klassische Polizei, also Polizeivollzugsdienst, sein, als auch die Stadt, die dann als Ortspolizeibehörde im Ordnungsamt die Videoüberwachung auf dem Polizeigesetz ausführt. Und dann habe ich noch das Busunternehmen, das vielleicht ein privates Unternehmen ist oder vielleicht, es könnte tatsächlich auch ein öffentliches Unternehmen sein, aber mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit und dann
Geld. Das wirtschaftlich tätig ist.
Genau,
das und am Ende
tätig ist. Also die GmbH oder sowas.
Genau, und dann ist es Artikel 6, 1, Buchstabe F.
Genau, dann fällt es aus dem Landesdatenschutzgesetz raus und wir kommen in die DSGVO.
Und da gibt es dann die Interessenabwägung, muss man ganz einfach so
genau.
sagen.
Genau, und das kann natürlich auch gerade der Bus dann, ist ja auch öffentlicher Raum.
Ja,
so. Dann hätten wir.
Das heißt also, da guckt man dann halt drauf und wenn ganz praktisch, du kriegst eine Beschwerde oder bei uns landet eine Beschwerde und dann steht das so drin und das sind so Fragen, die man stellt. Wo ist das genau? Wer ist da eigentlich der Verantwortliche? Solchen Fragen geht man dann nach. Ne? Also gerade das Beispiel ist, es ist ein Bahnhofsvorplatz, ich gehe zum Bahnhof und wechsle praktisch drei Rechtskreise der Videoüberwachung.
Genau, ja. Also wenn man das so auseinanderdröselt, dann ist es wird's eigentlich ganz übersichtlich. Mhm. Aber im ersten Moment denkt man, das kann doch nicht sein. Hier muss doch, wenn ich aus dem Bus rausgehe, kann es doch nicht sein, dass es dann anders ist am Busbahnhof.
Macht aber einen Unterschied, ob ich ein Privater bin, der Video überwacht oder der Staat. Also insofern.
Es macht immer einen Unterschied, ne? Genau. Ob private Akteure etwas tun oder ob es der Staat tut. Das ist nun mal nicht dasselbe. Der Staat hat sich an bestimmte Rechte und auch Grundrechte zu halten, hat auf der anderen Seite aber auch Rechte, die umgekehrt die Privaten nicht haben. Ich erinnere an das Gewaltmonopol. Okay. Also man differenziert hier aus guten Gründen, ne? Auch wenn das dann am Ende ein bisschen kompliziert wird, aber
hat Gründe.
Es hat Gründe.
Als wir über diesen Kriminalitätsschwerpunkt gesprochen haben, hast du gesagt, Elli, es geht um Zahlen, Daten, Fakten, ist objektivierbar. Jetzt wird immer häufiger angeführt und gesagt, naja, wir müssen ja auch auf das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen reagieren. Es ist ja ein nachvollziehbares Bedürfnis, auf ein Sicherheitsempfinden zu reagieren. Ich stelle mir da die Frage, wie soll das gehen, ein Gefühl zu objektivieren, wenn das in der Kriminalitätsstatistik nicht mit Zahlen hinterlegt ist? Vielleicht, Chef, du, wie geht denn das eigentlich, ein Sicherheitsgefühl ins Gesetz zu gießen oder als wirkliche Kategorie zu nehmen für Videoüberwachung? Geht das?
Ja, du müsstest es dann in irgendeiner Weise empirisch greifbar machen, an eine Emotion. Das wird schwierig, ne? Und wir müssen ja hier an der Stelle wieder sehen, worum geht's. Es geht um Grundrechtseingriffe. Und warum der Staat in ein bestimmtes Grundrecht eingreift, das muss er erklären. Und im Rahmen dieser Erklärung muss er Gründe liefern, am besten Zahlen. Ja? Bei einem Gefühl ist das schwierig. Man kann das schon nachvollziehen, ne? was hier dahinter steckt. Ne? Tatsächlich ist es nicht gut, wenn wir einen Befund hätten, dass Menschen unabhängig vom Geschlecht sagen, ich möchte abends nach 23 Uhr bestimmte Räume nicht betreten. Da habe ich Angst. Und möglicherweise haben die sogar gute Gründe dafür, an der Stelle Angst zu haben. Und das heißt, jetzt muss man an der Stelle ein bisschen gucken, woran liegt das denn? Ne? Also Furcht vor Kriminalität, kann man das irgendwie messbar machen und wie verhalten sich da die Zahlen und wie würde man das in einem Gesetz abbilden? Also in Baden-Württemberg steht es nicht drin, das kann ich schon mal sagen. In Baden-Württemberg haben wir einen Ansatz, ne? Also jetzt in dem Beispiel Kriminalitätsschwerpunkt plus Prognose, das ist beides gut, eine Prognose ist auch nicht ganz sicher, aber hat natürlich immer einen Ausgangspunkt, bestimmte Zahlen, dass ich hochrechnen kann, also weitestgehend empirisch noch nachvollziehbar. Ne? So, also wir haben das nicht, aber das ist ganz interessant. Im hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung gibt es wohl neuerdings, ich bin jetzt kein tiefer Kenner des hessischen Rechts, aber ich habe mir die entsprechende Vorschrift hier mal angeschaut in Paragraph 14 Absatz 3. Das HSOG können wir gerne verlinken. Gab es neulich auch einen ganz interessanten Beitrag in der LTO dazu. Und da heißt es, man könne auch solche Orte, ich vereinfache jetzt ein bisschen, ne, Video überwachen, sofern diese Orte aufgrund ihrer konkreten Lage, Einsehbarkeit und Frequentierung günstige Tatgelegenheiten für Straftaten mit erheblicher Bedeutung bieten und deshalb anzunehmen ist, dass sie gemieden werden. Das ist der Versuch einer Objektivierung von ja, einem Angstraum. Ne? Also das passiert hier. Und jetzt kommt noch was fast Interessanteres. Da gibt es eine Ziffer 3a und an dem A sieht man, das ist ein Update. Also das hat man später auch noch dann geupdatet. Es wird vermutet, also jetzt wird eine Angst vermutet, dass die Voraussetzungen in den öffentlich zugänglichen Bereichen von Flughäfen, Personenbahnhöfen, Sportstätten, Einkaufszentren und Packstationen vorliegen. Also das fand ich ganz interessant. Also ich verstehe auch hier wieder den Grund, da sind viele Menschen, da sind Menschenansammlungen, aber dass hier vermutet wird, dass das ein Angstraum ist, Flughafen in nehmen wir mal hier Frankfurt, tagsüber, es wird jetzt hier an der Stelle nicht weiter begründet. Also ich finde diesen Ansatz sehr interessant und aus, ich sag mal, grundrechtlicher Perspektive höchst bedenklich. Ist das wirklich, ist das greifbar? Es gibt eine unheimlich spannende Dissertation genau zu dem Thema, das Sicherheitsgefühl und die Polizei. Darf die Polizei das Sicherheitsgefühl schützen? Ist eine sehr gute Dissertationsschrift von Christoph Schewe, schon ein paar Jahre alt. Aber er fragt, ist es eigentlich der, ich vereinfache jetzt mal, ne? Ist es der Job der Polizei, ein gutes Gefühl zu geben? Das ist jetzt total überzeichnet. Ja. Und er arbeitet dann in seiner Schrift sehr gut raus, welche Rechte gibt es? Gibt es ein Recht auf Sicherheit? Gibt es ein Recht, frei von Furcht zu sein? Der zitiert sogar die Europäische Menschenrechtskonvention, kommt aber dazu zum Ergebnis, dass er sagt, ein eigenes Rechtsgut ist Sicherheitsgefühl so nicht. Mit der Konsequenz, dass es aus sich heraus nicht ureigens das Business der Polizei ist. Ja, es läuft immer wieder auf das Problem zurück. Gefühle sind subjektiv. Ne? Und wie kann man das verobjektivieren? Und in dieser Schrift, das ist wirklich ein tolles Buch, wird auch überlegt, wie verhält sich eigentlich das Sicherheitsgefühl zu den tatsächlichen Zahlen? Und da ist ganz interessant, dass, wenn man sich die Zahlen, also wie oft passiert ein Mord zum Beispiel und wer hat Angst davor, Opfer eines Mordes zu werden? Und dann ist es total interessant, dass es zum Teil divergiert, gerade was die Altersstruktur angeht. Also die Menschen, denen tatsächlich was passiert, im Verkehr und Ähnliches, die Jungen haben keine Angst und denen nichts passiert, die Älteren, die haben Angst. Das heißt also, die tatsächlichen Zahlen und die Angst, das korrespondiert nicht. Und dann ist natürlich die Frage, was mache ich als Gesetzgeber mit dieser Erkenntnis?
Das ist auch ein diskursiver Prozess, wo man sich aushandelt. Wenn man sagt, das ist nicht so gut ausgeleuchtet, dann kann man ja eine Straßenlaterne dahin bauen und dann als milderes Mittel oder so.
Ich das bin jetzt ist übrigens auch tatsächlich empirisch schon belegt, dass, genau. dass ich, wenn ich dunkle Räume habe, dann haben die Leute Angst und zum Teil auch berechtigt. Ne? Und wenn ich aber einen ganz hellen Raum, schön, das kostet natürlich wieder Lichtenergie, klar, aber auf der anderen Seite hilft das dazu, tatsächlich auch dazu, dass die Leute sich auch sicherer fühlen und dass auch tatsächlich weniger passiert. Also das ist, glaube ich, empirisch durchaus belegbar.
Und wenn ich jetzt mit dem Sicherheitsgefühl agiere, steht das im Widerspruch zu Kriminalitätsschwerpunkten? Also dann ist sie, also man öffnet ja praktisch, man sagt, das ist ein Kriminalitätsschwerpunkt und das sind die Orte, wo wir uns nicht so sicher fühlen. Ich kriege es immer noch nicht zusammen, wie das umgesetzt werden könnte. Also du hast ja als Störgefühl das schon beschrieben. Wie siehst du das, Elli? Teilst du das? Oder?
Ja, ich teile das Störgefühl komplett. Mit Angst Entscheidungen vorantreiben, finde ich immer schwierig.
Wir haben jetzt über Videoüberwachung in mannigfaltiger Form gesprochen. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass bei der Videoüberwachung auch KI eingesetzt werden kann. Nun ist es so, dass es in Baden-Württemberg, in Mannheim, ein Pilotprojekt gibt, wo künstliche Intelligenz bei der Videoüberwachung eingesetzt wird, werden soll. Wir haben in Mannheim die Kameras auf einem bestimmten Platz. Da wird gefilmt, da sitzen Polizeibeamtinnen an Monitoren, das läuft alles schwarz auf dem Bild, man sieht nichts und das wäre sozusagen datenschutzfreundlicher, da nichts zu sehen. Da ist ein Algorithmus drüber, der läuft und dann passiert irgendwas, was wie eine interessante, also für die Polizei interessante Bewegung ist, das heißt, da könnte was passiert sein.
Ein Trigger-Event.
Ein Trigger-Event, genau. Also wir haben ein Trigger-Event, dann wird das Bild praktisch wieder, wird das Bild klar.
Es geht darum, dass wenn Videoüberwachung nach den Rechtsgrundlagen, die ich vorher auch aufgezählt hat, möglich wäre, kann diese auch durch eine KI-gestützte Videoüberwachung durchgeführt werden. Und da würde man Bewegungsmuster erkennen. Also wenn sich im Fall von Baden-Württemberg würde man zum Beispiel erkennen, wenn sich Leute schlagen oder in ein Gerangel gibt, dann würde die KI-gestützte Videoüberwachung anschlagen und sagen, hier ist ein Fall, schau mal drauf, hier könnte es sich um eine Straftat handeln oder hier könnte eine Gefahr ausgehen. Im Idealfall würde in der Endausstufe der Bildschirm die ganze Zeit schwarz sein. Wenn die Software erkennt, hier gibt es eine schwierige Situation, dann würde sie, wie gesagt, Signal geben und der Polizeibeamte zum Beispiel könnte sich dann die Situation anschauen und gegebenenfalls konkret eine Verstärkung oder Leute vor Ort schicken, die Situation klären. Das würde natürlich bedeuten, wenn das so funktioniert, wie es angedacht ist, dass nicht die ganze Zeit eine Videoüberwachung auflaufen würde, dass die angeschaut werden müsste, sondern dass nur spezifische Muster erkannt werden und dann auf diese hingewiesen wird.
Wenn dann zum Beispiel eine Person, die auf der Straße lebt und auf dem Boden liegt, ist das etwas, wo die Polizei dann darauf achtet, wo die KI drauf anspringt, oder passiert das nicht? Weil es gibt ja Menschen, die halt auf der Straße dann auch wohnen.
Also gerade dieses mit auf der Straße liegen, diese Variante ist in Baden-Württemberg im Polizeigesetz so noch nicht abgebildet. Eine Auswertung darf nur auf das Erkennen solcher Verhaltensmuster ausgerichtet sein, die auf die Begehung einer Straftat hindeutet. Und Menschen, die am Boden liegen und schlafen, deuten nicht auf eine Straftat hin.
Schlafen und liegen darf man.
Genau.
Und es ist auch immer so, dass der Algorithmus nicht selbstständig...
Nee, das ist nicht vollautomatisiert.
Geht auch gar nicht wahrscheinlich, ne?
Das soll ein Verhaltensmuster erkennen, die auf eine Begehung von einer Straftat hindeuten. Und wenn dann das Trigger-Event aufschlägt, dann sollte im Idealfall der Bildschirm, also wie gesagt, aktuell läuft es ja so noch nicht, aber dann sollte der Bildschirm angehen und die Polizei sollte darauf schauen können und es auch bewerten. Das kann ja auch sein, das sind nur Freunde, die ankommen am Bahnhof, sich umarmen und das überhaupt keine Straftat. Also es könnte für die Software könnte so aussehen, als ob sie in eine Schlägerei geraten, und in Wirklichkeit, wenn man dann drauf guckt, sieht man, ach, die sind zwei, die kommen und die umarmen sich so. Also das kann natürlich durchaus auch verwechselt werden.
Ja, und wir hatten in der vergangenen KI-Woche auch den Film mal gezeigt und darüber gesprochen. Der Regisseur dieses Films war da, algorithmenbasierte Kameraüberwachung. Und da habe ich auch gelernt, dass es so gar nicht so einfach ist, die KI zu trainieren. Deswegen läuft der Pilot wahrscheinlich noch so, ne?
Ja, genau. Deswegen ist auch ein Forschungsprojekt und das ist wirklich nicht trivial, ja.
Weil die Bewegungsabläufe gelernt werden müssen und so, dass das irgendwie halbwegs valide funktioniert, das System.
Genau, und was wir gehört haben, wir hatten uns das vor Ort auch mal angeschaut, als die Elektroroller eingeführt wurden, damit kam die Software am Anfang überhaupt nicht klar. Ja, genau, klar. Die wussten nicht, was das ist und konnten das nicht einordnen und dann gab es immer Fehlalarme, also das ist, ja.
Oder zum Teil ist ja auch einfach das Problem, was habe ich als Trainingsmaterial? Also in unserem Use Case bräuchte ich ja Trainingsdaten, die Verhaltensweisen zeigen, die gefährlich sind, weil zwei Menschen sich schlagen. Also brauche ich ganz viel Bildmaterial, wo zwei Menschen sich schlagen. Das habe ich aber zum Teil gar nicht. Also das wird zum Teil tatsächlich sogar nachgestellt.
Wo steht das Projekt? Bald zu Ende? Geht's weiter? Kurz noch Update?
Also im Moment wurde der Pilotversuch nochmal verlängert. Genau.
Okay. Gut, ich würde jetzt gerne einen Schwenk machen und auf ein anderes Thema kommen. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen. Ich habe eine Kamera, die überwacht den öffentlichen Raum. Und was passiert da? Wer darf das? Wer darf das nicht? Warum ist es so, dass man das sehr genau regeln muss? Und all diese Fragen, das heißt, wir sind im Bereich Kamera, öffentlicher Raum. Jetzt und die aktuelle Debatte ist sehr stark davon geprägt, dass es darum geht, eine Software zu nutzen, eine Software, die verfahrensübergreifend automatisiert Daten verarbeitet. Das heißt, wir gucken jetzt, machen den Schwenk und gehen sozusagen ins Innere eines Systems. Das heißt, kurz zusammengefasst, Polizei hat unterschiedliche Datenbanken, Datentöpfe. Dort soll jetzt eine Software eingesetzt werden, die diese Informationen aus den Datentöpfen auswertet. Für das geplante Verfahren gibt es bislang keine gesetzliche Grundlage. Die sollen nun kommen. Elli, magst du kurz sagen, es gibt das Polizeigesetz, ist online verfügbar, kann sich jeder durchlesen.
Genau, also nochmal ganz, ist nicht das Polizeigesetz insgesamt, aber es wurden einige Vorschriften vom Polizeigesetz werden jetzt neu eingeführt, unter anderem der Paragraph zu Vera, aber auch zur AML, zur
Thema Notruf 110.
Hat uns auch beschäftigt.
Genau, das wurde jetzt auch neu aufgenommen ins Polizeigesetz. Das ist natürlich, das haben wir auch immer gefordert, dass es aufgenommen wird. Das wird jetzt gesetzlich geregelt. Und darüber hinaus wird noch ein Paragraph zur Testung von IT-Software Software für die Polizei und auch KI Software für die Polizei wird auch noch geregelt. Und es ist jetzt das Beteiligungsverfahren, das läuft gerade tatsächlich noch bis heute, ist online gestellt auf dem Beteiligungsportal. Ich habe auch geschaut, da haben schon einige BürgerInnen tatsächlich Kommentare und Hinweise gegeben und wir hatten das Verfahren im Vorfeld beteiligt. Wir wurden vom Innenministerium, wurde unser Gesetzesentwurf zur Verfügung gestellt. Wir haben das kommentiert, die eine oder andere Sache wurde aufgenommen, andere Sachen wieder nicht. Aber wir werden im Nachgang unsere Stellungnahmen, denke ich, auch auf unserer Webseite veröffentlichen.
Ja, kann man also verlinken, kann man dann auch nachlesen. Das heißt, wir wurden beteiligt, haben Stellung genommen. Ja. Manches ist drin, manches ist nicht drin, Chef. Wie findest du
das? Ja, vielleicht fangen wir mal ganz langsam an. Und wir kamen ja von der Videoüberwachung. Vielleicht der erste Unterschied, den man sich einfach mal klar machen muss. Eine Videoüberwachung im öffentlichen Raum kann ich im Zweifel sehen. Ne, also da sehe ich, da hängt eine Kamera. Ob ich darauf achte, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ob mich das stört, ist auch nochmal eine andere Frage. Aber jetzt geht es ja um eine Datenverarbeitung im Maschinenraum der Polizei. Den sehe ich nicht. Und den kriege ich auch nicht mitgeteilt. Jedenfalls normalerweise. Und jedenfalls, wenn ich nicht Gegenstand weiterer Ermittlung werde. Na, und also das ist schon mal erstmal ein wichtiger Punkt. Und dann muss man natürlich auf der anderen Seite auch sehen, die Polizei macht das auch nicht aus Jux und Dollerei, sondern die sagt, wir haben zu wenig Leute, wir haben komplexe Lagen, wir müssen schneller, wir müssen effizienter werden. Also auch das kann man vom Grundsatz her verstehen. Und dann muss man sich das genau angucken, was hier genau passiert. Und dazu muss man dann wissen, dass die Polizei zunächst mal Zugriff auf Daten hat, auch völlig legitimerweise. Da gibt es rechtliche Grundlagen, übrigens auch wieder sehr viele, sehr verschiedene, die eben vereinfacht gesagt sagen, zu einem bestimmten Ermittlungszweck oder weil irgendwas gefährlich ist, darf die Polizei die und die Daten erheben, um, nehmen wir jetzt mal an, die Gefahr zu verhüten. So. Und jetzt gibt es also verschiedene Datenbanken, machen wir es mal ganz einfach, und vielleicht auch Datensilos, da ist schon so ein bisschen Wertung drin. Also das heißt, wir haben eine Datenbank A, wir haben eine Datenbank B, wo andere Daten zu anderen Zwecken liegen, die man dann auch recherchieren kann, Einwohnermeldeamtsanfragen oder ähnliches, Vorgangssysteme, Datenbank C, Datenbank D, Datenbank E. So, die Grundidee ist jetzt, naja, was wäre denn, wenn ich einfach diese verschiedenen Datensilos miteinander verknüpfe? Na, also dann schaue, dass das man Erkenntnisse aus A, Datenbank A mit Datenbank C verknüpfen kann und dann eben neue Erkenntnisse schafft. Und genau darum geht es. Es geht darum, um neues Wissen zu generieren. Na, also aus diesen neuen Verknüpfungen zu erstellen. Jetzt gibt man könnte auf der einen Seite sagen, naja, die Daten sind doch schon da. Ne? Also wir haben Datenbank A, Datum X und Datenbank C, Datum Y. Ne? Die sind ja schon da. Und, ne? Und das nur das Verknüpfen, das ist doch nichts anderes als einfach suchen. Naja, aber dieses Wissen, also im Sinne von, also Daten sind das eine und Information ist das andere. Information entsteht dann, wenn ich Daten interpretiere. Und wenn ich hier Verknüpfungen herstelle, kann ich gerade Wissen generieren, das ich vorher noch nicht hatte. Sonst würde ich ja die Software auch gar nicht ein. Das ist ja gerade das Feature der Software, neues Wissen, das ich jetzt noch nicht habe, zu generieren. Und jetzt vereinfache ich wieder sehr stark. Das Bundesverfassungsgericht hat sich solche Arten von Software durchaus auch schon angeschaut. In 2023 in einer großen Entscheidung zu Hessendata, so heißt jedenfalls die Entscheidung, und hat gesagt, dass das zunächst mal schon eine neue Qualität hat und auch eine weitere grundrechtssensible Qualität hat und hat Anforderungen formuliert, sehr konkret und nicht nur eine Anforderung. Also da sind zunächst mal die Basics dabei im Sinne von, kann man nicht auf eine polizeiliche Generalklausel stützen, so etwas, sondern man braucht ein spezielles Gesetz, das das konkret betrifft und dass also der Gesetzgeber sich genau überlegt hat für einen bestimmten Use Case, will ich das oder will ich das nicht. Ja?
Schwerkriminalität oder Auto zerkratzen.
Ja, Moment, das ist schon noch ein weiterer Punkt. Also erstmal, ich brauche ein Gesetz, ein ordentliches, das hinreichend bestimmt ist. Und im Rahmen dieser Bestimmung muss ich mir dann genau Gedanken machen, in welchen Fällen halte ich das denn für angemessen. Ja? Und dann sage ich, das kann aber wohl kein Zigarettendiebstahl sein, sondern das ist vielleicht Bandenkriminalität, organisierte Kriminalität, Terrorism und so weiter. Ne? Das würde ich dann da ausbuchstabieren. Ja? Und das heißt also, der Gesetzgeber muss hier sehr konkret agieren und muss also genau sagen, welche Datensilos für welchen Zweck zusammengestöpselt werden, um das jetzt mal ganz einfach zu sagen. Ja? Und dann sagt das Bundesverfassungsgericht auch, ja, das Ganze muss dann aber auch transparent sein, kontrollierbar, weil sonst, wenn das alles in der Blackbox abgeht, das funktioniert ja nicht. Ne? Also das heißt also, hat auch hier bestimmte Anforderungen, auch an die Kontrolle, auch am Ende des Tages auch an uns, ans Aufsichtsbehörden. Ja? Wir müssen das auch angucken und müssen es irgendwie verstehen können. Also eine komplette Blackbox darf es nicht sein, es muss auch prüfbar sein.
Und ich muss auch die Rechte der Personen schützen, die selbst keinen Anlass gegeben haben, also Opfer, Zeugen und so weiter und so fort. Die sind ja auch in diesen Datentöpfen möglicherweise mitgespeichert.
Machen, ne? Also genau. Wie komme ich eigentlich in so ein Silo rein? Ja? Und
das jetzt mal genau. So. Das ist das Erleben.
Genau. Natürlich kann ich da reinkommen, weil ich angezeigt wurde, weil ich verhört wurde und so weiter. Ich kann aber auch da deshalb drin sein, weil meine Adresse auf einem Laptop gespeichert war, der als Asservat bei irgendeiner Straftat auftauchte. Ne? Und warum auch immer derjenige meine Adresse da gespeichert hat.
Das Polizeigesetz BW haben in der Nivellierung, also in den Punkten, wie du ehrlich gesagt hast, die aktualisiert werden und das, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Chef, so vom Feeling her, hast du so ein gutes Gefühl? Oder?
Also die Anforderungen sind wahnsinnig hoch, das muss man sich ganz klar machen. Das Bundesverfassungsgericht, wenn man sich die Entscheidung nochmal anschaut, und die Entscheidung übrigens hatte eine Ausgangssituation zum Gegenstand, die heute jedenfalls auch technisch ein bisschen anders wäre. Also wir sind heute schon weiter, okay. Ne? Mit auch den Möglichkeiten.
KI,
ne?
Meinst du?
Genau, okay. Die meine ich. Ne? Ja. Also im Gegensatz zu regelbasierten Systemen, die damals noch sozusagen im Raum standen, haben wir eben jetzt noch autonomere, um es jetzt mal anders zu umschreiben, Systeme, die dann wiederum, und das wäre jetzt meine Wertung, potenziell noch grundrechtssensibler sind. Also das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, eben weil da auch Unbeteiligte betroffen sein können, ist das eine Maßnahme, die potenziell im Prinzip durch die ganze Bevölkerung wandert, die potenziell zumindest Gegenstand ist. Ne? Und weil das so ist, hohe Hürden, sehr konkret muss das ausgestaltet werden. Auch hier unser Problem mit den Unbeteiligten, da sagt das Verfassungsgericht, da muss ich irgendein System haben mit Labels, ne? Dass ich also Daten sozusagen tagge und draufschreibe, Angeschuldigter oder, ne? Also damit eben das System nicht völlig Dingen mischt und vielleicht Ableitungen macht, wo man sagt, das ist jetzt aber außerhalb.
Also der Satz, ich habe doch nichts zu verbergen, kann, weiß man nicht, wie es da weitergeht, oder ist die Befürchtung zumindest, oder da sagt das Bundesverfassungsgericht,
das Argument, ich habe nichts zu verbergen, war noch nie richtig. Das weiß man ja als Datenschützer, darlegungspflichtig ist der Daten möchte. Ne? Und genau das ist der Punkt. Ja. Und da muss man eben hier erklären, warum brauche ich das? Wo wir auch tatsächlich Schwierigkeiten haben, ist bei dem Punkt, wo es um den Einsatz von KI geht. Also was genau macht die? Und was genau wird dann, also von KI sprechen wir da dann, wenn wir einen Moment der Autonomie haben. Wenn also irgendwas gerade nicht regelbasiert, also If-Then-Schleife, hätte man in der Programmierung früher gesagt, wenn dann, sondern da ist ein System, das sich eigenständig was anguckt und sich ausdenkt, Muster XY, das könnte bedeuten das. Ja? Und genau dieses Moment der Autonomie, das muss eingehegt werden für meine Begriffe oder jedenfalls muss klare Grenzen haben. Das hat auch übrigens der EuGH in der Entscheidung zu Fluggastdaten ja auch schon mal angemerkt, ja? Dass also zu viel Autonomie an kritischen Stellen nicht funktioniert. Und das muss man sehr klar ausbuchstabieren und das ist handwerklich ganz einfach schwierig.
Schwierig, steht in der Stellungnahme auch drin?
Ja,
okay. steht in der Stellungnahme drin, genau.
Okay, kann man dann auch nachlesen. Wie ist denn das eigentlich, wenn so ein Gesetz kommt und jetzt frage ich mich, setzt ihr euch da beide zusammen, guckt euch das an, lest drüber und sagt, hey, verstehst du, weiß nicht, ist der Satz genauso missverständlich oder gut oder verständlich? Also, darf ich einmal sozusagen fragen, wie ihr das besprecht?
Also gerade bei so einem Gesetzesvorschlag ist es natürlich tatsächlich sehr viel Hirnschmalz hier reingeht, weil man muss sich jeden Satz anschauen, man muss das mit dem Bundes, mit den Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat, versuchen übereinander zu legen und zu schauen, ist das zu den Eingriffsschwellen, ist die Anforderung, die das Bundesverfassungsgericht festlegt, sind die tatsächlich entsprechend umgesetzt und so weiter. Und wir haben das hessische Gesetz, das gekippt wurde damals in der damaligen Form, die haben das dann mal neu auf Grundlage des Bundesverfassungsgerichts geändert. Da läuft jetzt aber schon wieder eine Klage der Gesellschaft für Freiheitsrechte dagegen. Das heißt, man ist selbst so ein bisschen, man kann sich selbst herantesten, was denken oder was, welche Voraussetzungen denken wir, hat das Bundesverfassungsgericht aufgenommen. Die Voraussetzungen sind klar, aber wie muss das dann tatsächlich in der handwerklichen Arbeit umgesetzt werden? Das ist gar nicht so einfach. Und genau, und dann haben wir geguckt, was sagt der Gesetzestext der neue dazu und wo sehen wir möglicherweise noch Änderungsbedarf.
Genau.
Also, wo stehen wir gerade? Das Gesetz wird dann diskutiert und vom Parlament beschlossen, dann gilt es, oder?
Genau. Das kommt jetzt erst ins parlamentarische Verfahren. Also es läuft das Beteiligungsverfahren, in dem die Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung oder dazu teilen konnten. Die Interessensverbände sind jetzt nochmal befragt worden. Und dann kommt das, wird das insgesamt, dieser Gesetzesentwurf mit den entsprechenden Anmerkungen ins Parlament eingebracht und dann findet dort die öffentliche Debatte dazu statt.
Wenn ich mir jetzt überlege, wir haben über den öffentlichen Raum gesprochen. Jetzt sprechen wir über Vera, also das, was, wie du, Chef, beschrieben hast, für den Bürger oder die Bürgerin nicht sichtbar ist, potenziell schwierig. Du hast es auch in einem Interview gesagt, dass es potenziell weitreichend ist. Elli, du hast es gerade ausgeführt, was da alles passieren kann, das gar nicht so unterkomplex ist sozusagen. Jetzt haben wir KI-Technik zum Einsatz. Ich weiß, diese Debatte ist alt und es gibt auch schon Infos dazu, aber bräuchte man nicht eigentlich noch so eine Überwachungsgesamtrechnung, die immer wieder angekündigt wird, um das alles auch mal einzuordnen, was alles noch zu betrachten wäre oder so?
Ja, also ich bin ein großer Fan davon, aber die ist natürlich nicht so ganz einfach, ne? Und wenn man sich jetzt mal den ersten Band anguckt, also es geht ja da wirklich darum, um methodisch Überwachung empirisch mit Zahlen zunächst mal zu übersetzen, um dann mit den Zahlen wiederum zu arbeiten, um eben am Ende des Tages eine Überwachungsgesamtrechnung zu machen. Das ist schon ein schwieriges Projekt, aber ein wichtiges. Die Frage, die dahinter steckt, man muss sich eigentlich angucken, wie verschiedene kleinere Aspekte von Einzelüberwachung insgesamt, was machen die mit meiner Freiheit insgesamt, das finde ich absolut richtig.
Okay. Gut. Wir haben, das muss man wohl so sagen, einen Teil der Videoüberwachung jetzt mal so ein bisschen weiter besprochen. Es gäbe noch, man könnte daraus eine Serie machen, müssen wir uns mal überlegen oder vielleicht nochmal in anderer Form aufgreifen. Liebe Zuhörenden, wir haben jetzt viele Themen, die werden wir alle verlinken. Danke an alle, die zugehört haben. Lieber Tobias, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Lieber Elli, vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist und mit uns darüber gesprochen hast. Ich hoffe, es macht auch ein bisschen Lust, weiterzulesen, sich weiter zu informieren. Und ich hoffe, wir hören uns bald.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.